Okay, ich bekomme dann ein Essen und ein Holz. Kannst du mir das mal bitte rüberreichen?
Ein Essen, okay. Welches hättest du denn gerne? Ein lindgrünes oder ein blattgrünes Essen?
Das Grüne steht hier so auf der Karte.
Ja, aber ich habe hier Essen in Lindgrün, Blattgrün, Froschgrün und Waldgrün.
Was? Die sehen alle gleich aus.
Männer, das sind doch eindeutig unterschiedliche Farbnuancen hier. Guck doch. Also welches willst du jetzt?
Das Blattgrüne.
Okay, hier.
Und ich krieg noch ein Holz.
Eichenholz, Birkenholz, Palmholz oder Tannenholz?
Mann, nächstes Mal spielen wir was anderes. Katan oder so. Da gibt's nur eine Sorte Schafe. Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute unterwegs im prähistorischen Norden von Schottland in Skara Brae. Willkommen zur Ausgabe 299 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber in unserem kleinen Studio-Backofen.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und gut, dass ihr uns nicht sehen könnt, weil wir sitzen hier in kleinen Schweißpfützen.
Ja, in der Tat. Wir haben uns heute den heißesten Tag des Jahres vorgenommen, um hier einen Podcast für euch aufzunehmen.
Nee, der heißeste Tag wird morgen, wenn die Folge dann erscheint.
Ja, genau. Und ich war noch nicht fertig. Ich wollte sagen, bevor dann morgen der heißeste Tag des Jahres kommt, bei dem wir uns dann nach Eloria begeben in Oberhausen und dort für euch uns mal Eloria anschauen und euch dann am Samstag berichten darüber. Oi, 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 oi. Aber heute war es wirklich ganz schön schlimm, fand ich.
Ja, ich weiß auch immer noch nicht, ob das wirklich die beste Idee ist, dass wir das durchziehen und nicht absagen, aber wir machen das jetzt.
Ja, also wir hoffen, dass ihr ein bisschen kühler seid und vielleicht einen Ventilator habt oder vielleicht sogar eine Klimaanlage. Ich habe heute mit meinen Kollegen geredet in Kalifornien und so und ich habe gesagt, ach, ist das so warm? Und sie sagten, wieso, bei uns ist es wärmer. Sag ich, ja, aber ihr habt ja überall Klimaanlagen, weil ich den Strom leisten könnte dafür. Ja, ja. Nichts kostet da.
Ja, und weil die Häuser halt auch entsprechend direkt ausgelegt sind. Wir müssten ja erstmal aufwendig nachrüsten, um eine Klimaanlage hier reinzukriegen.
Ja. Dafür geht unser Thema heute in einen Landstrich, der wahrscheinlich jetzt besser geeignet wäre für uns, nämlich ins nördliche Schottland, wo es hoffentlich auch jetzt ein bisschen kühler ist als hier bei uns. Denn wir beschäftigen uns mit Skara Brae. Skara Brae, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das richtig ausspreche, ehrlich gesagt. Aber es geht um das Spiel Skara Brae, von dem wir berichten werden. Und da haben wir uns mit einem massiven Ressourcenmanagementaufwand ins nördliche Schottland begeben.
Ja, bevor wir da einsteigen, schicke ich noch gerade eben meinen Werbehinweis durch den Äther. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert. Wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen. Und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung, aus Überzeugung.
Ja, Skara Brae, als ich das gelesen habe, das ist ein Kickstarter, der jetzt auch in den Handel kommen wird. Und ich glaube, es gibt eine deutsche Version demnächst von Schwerkraft, wahrscheinlich im Oktober. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich gedacht, oh, ein Spiel zum Thema Bard's Tale, das ist so ein klassisches Computerspiel auf dem C64 zum Beispiel, weil da hieß nämlich die Startstadt so Skara Brae.
Ah, okay.
Aber wie ich gelernt habe, ist das tatsächlich ja ein Begriff aus der Vorzeit sozusagen, nämlich aus genau diesem Bereich, da schottisches Nordland und so. Und hat mit mit Bard's Tale und so gar nichts zu tun.
Michael, ist das sehr heiß? Also,
ja.
Und mir auch. Also seht es uns nach, wenn wir uns versprechen oder Unsinn reden sollten.
Ja. Ja, wir sind Siedler in Nordschottland und möchten dort ein Dorf aufbauen und brauchen dafür Ressourcen. Und der Grund, warum wir diese schöne Einleitungsszene hatten, war, weil dieses Spiel insgesamt 16 verschiedene Ressourcen hat, die alle auch mit kleinen Holzteilchen symbolisiert werden. Und es gibt sogar noch eine 17. Ressource. Wenn man ein bestimmtes Spezialteil nimmt während seines Spiels, dann gibt es noch eine 17. Ressource. Und
ja, sie sind allerdings alle einheitlich gefärbt, aber Michael wollte unbedingt auf das Thema abdriften, dass wir Frauen ja häufig Farben sehr viel nuancierter wahrnehmen, als Männer das offenbar tun.
Ja, auf jeden Fall sieht das lustig aus beim Spielen. Man hat so 16 Häufchen vor sich liegen mit Sachen. Und teilweise ist halt auch ein bisschen schwierig so. Was war nochmal jetzt irgendwie die Shells, also die Muscheln? Die sehen irgendwie aus wie Blätter, ich weiß es nicht so genau. Nee,
grüne Eier waren das,
glaube ich. Grüne Eier, genau. Ja. Na gut, wir gehen erstmal in die Spielregeln und dann erzählen wir ein bisschen, wie wir das Spiel fanden. Vor etwa 5000 Jahren baute eine widerstandsfähige Gruppe von Bauern und Jägern auf den Orkney-Inseln in Nordschottland eine blühende Gemeinschaft auf. Anstatt ihre leeren Muscheln, zerbrochenen Werkzeuge, Knochen und andere Abfälle wegzuwerfen, formten sie damit über hunderte von Jahren große Erdhügel. Spätere Generationen gruben in diese Erdhügel, um eine Reihe von Räumen und Tunneln zu schaffen, die Schutz vor den rauen Winden und den kalten Wintermonaten boten. Das Ziel von Skarabrae ist es, verschiedene Ressourcen zu sammeln, um die wachsende Zahl von Siedlern zu ernähren, zu kleiden und zu beherbergen. Die Spieler ziehen abwechselnd Karten und setzen ihre Arbeiter ein, um zu versorgen, zu kochen, zu arbeiten, zu putzen und zu handeln. Am Ende jeder Runde müssen die Spieler ihre Siedler versorgen und werden wahrscheinlich noch mehr Müllberge anlegen, die aufgeräumt werden müssen. Nach 4 Runden gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten das Spiel.
Ja, da haben wir einen schnellen Überblick, wie das Spiel funktioniert. Was so als erstes auffällt, wenn man sich das Spiel anguckt, neben den unendlich vielen Ressourcen, die Michael schon aufgeführt hat, ist, dass es so ein bisschen, ja, ein Crossover aus, ich weiß gar nicht, Hannibal und Ratchers of the Ganges vielleicht ist oder irgendwie so. Also du hast Worker Placement, du hast Kartenmanagement und du hast Ressourcenmanagement und irgendwie hast da auch so, ja, so eine Art Flip-and-Write-Mechanismus, ohne dass du writest, weil du irgendwie auf deinem Plan Dinge stapelst.
Ja, also das Spiel ist ein Roll and Write, ohne dass man rollt oder writet, sag ich mal. Ja. Also das ist tatsächlich eigentlich ein Roll and Write. Und ja, das wird dadurch symbolisiert, dass man quasi eine Runde parallel mit dem anderen Spieler spielt. Also man muss gar nicht warten, es steht doch tatsächlich eine Anleitung drin. Wenn der eine Spieler jetzt entschieden hat, was er macht, ja, und das ist der einzige Verbindungspunkt zwischen den zwei Spielern, nämlich die Auswahl von so einem Markt von Karten, da kommen wir gleich noch drauf, und dann kann der andere Spieler oder die anderen Spieler können dann schon weitermachen und können ihre Züge parallel ausführen. Und das geht dann irgendwann so flott von der Hand, dass man quasi gleichzeitig spielt, mehr oder weniger.
Ja, ja? Und ich bin ja immer so ein bisschen zwiespältig bei diesen Spielen, weil einerseits verhindert das natürlich Downtime, weil du deine Karte nimmst und losspielst und nicht warten musst, bis irgendjemand irgendwas entschieden hat oder irgendwas gemacht hat. Es sei denn, du bist dann schon fertig und die anderen brauchen halt noch, dann hast du doch wieder Downtime. Aber du kriegst halt auch nicht so richtig mit, was der andere macht. Nee,
und es gibt auch gar keinen Grund mitzukriegen, was der andere macht.
Ja, aber ich finde das irgendwie schade. Also, ja, weil das finde ich schon spannend, da so zu gucken, was macht der denn da so und kann ich mir von der Strategie vielleicht was abgucken.
Also es gibt bei dem Spiel nahezu keine Spielerinteraktion. Und das ist halt dasselbe Problem bei Roll and Rides. Ja, das heißt, alle spielen quasi vor sich hin und machen ihre Aktionen und so weiter, ja. Und am Ende des Spiels wird dort gezählt, wie viele Siegpunkte hat man. Und dann wird verglichen, wer hat die meisten Siegpunkte. Deswegen lässt sich das Spiel auch super solo spielen, weil das ist im Prinzip dasselbe, wie wenn man mit 2 Leuten oder mit mehr Leuten spielt. Die einzige Interaktion mit dem anderen Spieler hat man durch einen Markt. Also erstmal müssen wir noch zurückgehen, was man eigentlich macht. Man hat ein Dorf vor sich liegen. Das ist wirklich auch übrigens schön gemacht. Ja? Also man hat so Pappkärtchen, ja, so recht relativ dicke Pappkärtchen. Davon hat man eine Anzahl vor sich liegen und die ergeben zusammengesetzt tatsächlich so ein Panoramabild von einem steinzeitlichen Dorf, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und jede dieser Pappkärtchen hat eine bestimmte Funktion. Also ist quasi so eine Worker-Placement-Geschichte. Genau, so eine Position, wo man dann später dann seine Worker einsetzt und Aktionen aushandelt. Aber jede von diesen Kärtchen, da gibt es immer 2 Stück untereinander, also es sind immer so nebeneinander und dann übereinander sind es nochmal 2, sind 2 Reihen quasi. Jede Spalte ist ein Geländetyp. Ne? Das fängt also an mit Wasser und dann kommt irgendwie Gras und so weiter. Und das sind auch genau die Typen von Personen, die es im Spiel gibt, denn die liegen in einem zentralen Markt. Jede Runde der 4 Runden besteht aus 3 Zügen. Und die 3 Züge funktionieren folgendermaßen immer dasselbe, ja. Also man hat die Karten vor sich liegen für diesen Zug quasi, ja.
Ja, also man kann auch schon sehen, was in der Runde noch
in dem Zug aufpassen, nicht in der Runde, sondern im Zug, im nächsten Zug kommt. Es gibt immer 3 Züge, das heißt, es liegen 3 Sets von Karten aus.
Genau, und diese 3 Sets sehe ich aber von Anfang an.
Die siehst du von Anfang an für die gesamte Runde.
Für die gesamte Runde, genau. Also ich sehe, okay, jetzt habe ich 3 zur Auswahl für meinen jetzigen Zug, wenn man zu zweit spielt.
Genau.
Aber ich kann schon mal voraus überlegen, was will ich mir dann in dem nächsten und übernächsten Zug für diese Runde nehmen.
Wenn ein Spieler dran ist, nimmt er sich oder kann er sich eine von den Karten für diesen Zug nehmen. Und da liegen immer Anzahl der Spieler plus eins, nee, plus zwei Karten. Und, nee, plus eins Karten. Und dann kann sich einer aussuchen, die übernimmt er dann sein Dorf. Das können dann sowas sein wie Bewohner. Bewohner bringen dann immer einen Einmaleffekt mit und einen Effekt, der durch ihren Typen, da sind wir wieder bei diesen Typen, also Wasser, Grasland und so weiter, muss man auch schön unten drunter dann unter den Teil so anordnen, ja. Und je mehr von den Personen man für einen bestimmten Geländetyp hat, desto mächtiger wird die Aktion für den Worker auf diesem Geländetyp, wenn man dann später den Worker draufsetzt. Und es gibt auch noch andere Karten, es gibt noch so Werkzeugkarten, die verbessern die Fähigkeiten ein bisschen, da gibt es dann Spezialfunktionen und sowas. Es gibt auch noch Dächer. Dächer verhindern, dass man einzelne Personen dann hinterher füttern muss am Ende der Runde, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und das ist die einzige Interaktion, die man hat, nämlich wenn ein Spieler dran ist, darf er sich halt, wenn der erste Spieler dran ist, darf er sich als erstes aus diesen Karten muss aussuchen und der nächste Spieler muss halt mit dem leben, was übrig bleibt.
Ja.
Und deswegen ist es relevant, wann man dran ist. Und das führt zu dem meiner Meinung nach einzigen wirklich innovativen Teil dieses Spiels, nämlich der Spielerreihenfolge. Die Spielerreihenfolge funktioniert folgendermaßen. Es gibt am Anfang eine zufällige Reihenfolge und dann wird gespielt. Und wenn du dran warst, wird dein, das gibt so ein Zugreihenfolgeplättchen, mhm. Ja, da liegen dann so Scheibchen drauf für jeden Spieler eine. Wenn die quasi weitergesetzt auf den nächsten Dings und die Reihenfolge in einem Stapel, der dann gebildet wird, so langsam bestimmt die nächste Zugreihenfolge im nächsten Zug, nicht in der nächsten Runde. Und der Trick ist, du kannst passen. Du kannst also sagen, wenn du dran wärst, könntest du sagen, ich passe, ja, und lasse meinen anderen Spielern erstmal den Vorlauf. Dann dürfen die ganz normal sich aus den Personen oder aus den Karten jeweils eine aussuchen. Das heißt aber nicht, dass du keinen Zug machst in diesem Zug. Sondern wenn alle anderen gespielt haben, dann kommen die dran, die gepasst haben. Mhm. Ja? Das heißt, passen ist eigentlich nicht wirklich passen, sondern nur ein, ich verschiebe meinen Zug ganz nach hinten.
Ja.
Warum mache ich das?
Damit ich dann das nächste Mal ganz vorne bin.
Damit ich beim nächsten Zug, wenn die nächste Kartenreihe benutzt wird, direkt ganz am Anfang dran bin und als erstes mir eine Karte aussuchen darf. Und das brauchst du halt ganz oft, weil du sagst, oh, die Karte, die sehe ich ja schon, was in dem nächsten Zug kommt. Ja, ich sehe ja immer für die drei Züge die Karten. Die Karte, die will ich gern haben. Und damit mir die kein anderer da wegnimmt, passe ich in diesem Zug, setze damit meinen Zug ganz am Ende durch. Und dann kann ich in der nächsten Runde relativ am Anfang machen. Das ist halt auch wieder ein bisschen Strategie, weil man mit mehreren Spielern spielt, kann es sein, dass mehrere Leute passen.
Ja.
Ja. Bei zwei Spielern ist es halt relativ einfach.
Ja, so. Also das kann natürlich dann besonders wertvoll sein, wenn man sieht, in der Reihe liegen vielleicht viele ähnliche Karten, die für mich jetzt gar nicht so von Bedeutung sind und dann ist es mir eigentlich egal, welche ich kriege, aber in der nächsten Reihe ist halt vielleicht nur ein Fischer da und den brauche ich halt unbedingt und genau. Dann kann ich durch das Passen eben dafür sorgen, dass ich mir den schnappen kann.
Genau. So, und was macht man in seinem Zug? Man nimmt sich die Karten erstmal und legt die halt entsprechend hin. Da kriegt man dann wieder Ressourcen von diesen 16 verschiedenen Ressourcen, die es gibt. dann kommt man irgendwann in die zweite Phase des Zuges und das ist dann die Worker-Phase. Man hat am Anfang einen Worker in der ersten Runde. Es gibt insgesamt 4 Runden, haben wir schon gesagt. Und am Anfang jeder Runde kriegt man einen Worker dazu. Das heißt, in der letzten Runde hat man 4 Worker zur Verfügung. Und die kann man dann auf seine Pappplättchen einsetzen und damit nochmal Aktionen auslösen, die in den allermeisten Fällen dadurch darin bestehen, wieder Ressourcen zu kriegen, Ressourcen zu tauschen, mit den Ressourcen Dinge zu tun. Und die werden dann
man
auch wiederum...
Man kann aber auch die Worker-Placements verbessern, dass man eben, also man hat einen Worker-Platz, wo man dann eben sagen kann, ich verbessere einen anderen Worker-Platz.
Genau, da wird dann rumgedreht, das Pappplättchen.
Genau, da muss ich dann bestimmte Ressourcen für bezahlen. Aber dafür kriege ich dann, wenn ich diesen Worker-Platz das nächste Mal benutze, bessere Effekte auf diesem Worker-Platz.
Genau, und durch die Personen, die ich in meinem Dorf habe, wird meine Aktion auf dieser Spalte halt besser. Ja? Ja. Das macht ja auch Sinn, wenn ich zum Beispiel die blauen, also die Wasser, das Wassergelände, das sind halt Fischer. Ja? Das heißt, wenn ich mehr Fischer in meinem Dorf habe,
kriege ich halt auch mehr Fische.
Dann kriege ich mehr Fische, wenn ich Ressourcen, also mehr Essen. Ne? Und das ist schon thematisch alles ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Ja? Das macht alles Sinn. Und das passt doch alles so schön zusammen, so thematisch. Also thematisch ist das richtig nett.
Ja, denn du hast jetzt einen Punkt übersprungen. Du hast jetzt Fische mit Essen gleichgesetzt. Das passiert aber nur, wenn man dann auch kocht.
Genau. Damit kommen wir zu einem weiteren größeren Plättchen, das noch die Spieler vor sich liegen haben, nämlich der Ressourcenspeicher sozusagen. Und das ist auch noch ein zentrales Element des Spiels. Man hat also quasi so eine Art Raster, wo man seine Ressourcen dann lagern muss. Und dieses Raster wird nach rechts hin größer. Da gibt es also so einen Schieber, der dann halt quasi da liegt auf einer bestimmten Stelle. Und wenn man dann halt wieder eine Ressource dazu bekommt, ist aber kein Platz mehr, muss man diesen Schieber um eins nach rechts schieben. Wenn man diesen Schieber aber zu weit nach rechts schiebt, fängt man an, Siegpunkte zu verlieren am Ende des Spiels. Das heißt, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man zwar immer die richtigen Ressourcen hat, aber nicht zu viele von den Ressourcen.
Ja.
Und dann kommt noch dazu, dass am Ende des Spiels, und da kommen wir jetzt zu diesem thematischen Teil wieder mit diesen Müllbergen, ja, man erzeugt nämlich Müllsäcke.
Zwangsläufig.
Ich nenne es jetzt mal Müllsäcke.
Leben produziert Müll.
Genau, ich nenne es jetzt mal Müllsäcke.
Also ich hätte ja Müllhäufchen gesagt.
Oder Müllhäufchen, genau. Diese Müllhäufchen belegen halt auch wiederum Ressourcenplätze. Mit denen kann ich aber nichts anfangen. Ja,
und die sind auch ein bisschen schwieriger loszuwerden. Das heißt, ich muss halt gucken, dass ich den Müll in Grenzen halte, damit ich noch ein bisschen Speicherplatz für Ressourcen bekomme.
Genau. Und es gibt auch eine Worker-Position, mit der man die wieder los wird. Da kann man auch den Schieber wieder nach links schieben. Ja. Und das Ganze ist halt so eine Ressourcen-Management-Geschichte auf verschiedenen Ebenen, sag ich jetzt mal. Ja. Es gibt noch zwei andere Leisten, sind nicht so wirklich hundertprozentig relevant. Ja, und dann gibt es noch das Kochen. Am Ende der Runde, wenn wir also alle fertig sind, werden alle Worker wieder zurückgenommen. Und dann wird halt geguckt, kann ich denn meine Leute, die ich in meinem Dorf habe, kann ich die dann versorgen?
Ja. Also erst muss ich während der Worker-Placements einen Worker einsetzen und kochen. Damit ich aus den Fischen, den Rentieren und irgendwas Mahlzeiten produziere. Das sind dann
was aber auch eine Ressource ist. Ne?
Was, also was dann andere. Auch eine Ressource ist, klar. Aber nur wenn ich explizit Mahlzeiten habe oder aber eben Dächer, kann ich die ganzen Karten mit den Einwohnern, die ich mir angesammelt habe, auch ordnungsgemäß versorgen. Wenn ich das nicht kann, weil ich nicht genug Mahlzeiten und Dächer habe, dann muss ich die leider aus meinem Dorf entfernen.
Es wird zwar nicht gesagt in der Anleitung, dass die dann verhungern, aber es wird impliziert, dass die dann nichts zu essen kriegen.
Nein, die sind unzufrieden und wandern ab.
Genau, ja. Also thematisch finde ich das alles sehr schön gemacht. Ja. Ich finde halt, es ist halt ein echtes, es ist ein bisschen komisch zu sagen, es ist ein echtes Roll and Ride ohne Roll and Ride. Ja. Aber man bekommt dieses krasse Roll-and-Ride-Feeling und auch die ganzen Probleme davon mit, denn es gibt quasi keine wirkliche Spielerinteraktion. Es gibt ein bisschen mehr Spielerinteraktion als in Roll-and-Rides, wo man wirklich komplett alleine spielt. Aber die Spielerinteraktion ist wirklich minimalst. Und ja.
Also ich muss erstmal hier ein großes Lob aussprechen, weil du sagst richtig, es ist ein Roll-and-Ride ohne Roll und ohne Ride. Und ich denke gerade vor dem Umweltaspekt her ist das Ride ja gerade immer so der aus meiner Sicht etwas problematische Faktor bei den Ride-Dingern. Ja, da hat man mittlerweile auch Lösungen für gefunden, dass man sich die Seiten selber laminiert oder dass es direkt laminierte Seiten gibt, die dann abwischbar sind. Aber man hat das Ride hier einfach sehr, sehr gut ersetzt durch, ich habe halt entsprechend meine Marker, die ich irgendwo hinsetze und damit eben mein Bookkeeping mache, um es mal platt zu sagen. Weil nichts anderes tue ich ja mit diesem Ride-Mechanismus. Ich halte nach, was für Ressourcen habe ich, in was habe ich Ressourcen umgewandelt, wie viele Einwohner habe ich. Das mache ich ja normalerweise auf meinem Papierchen, wo ich dann eben fleißig umkringele und ankreuze, je nachdem, was ich gerade gemacht habe. Und das tue ich hier in dem Spiel halt tatsächlich, indem ich wunderschöne Holzmarker auf entsprechende Felder setze.
Ja, und das ist auch der Grund, warum es 16 verschiedene Ressourcen gibt. Weil bei einem Roll and Ride würdest du halt jetzt einfach in irgendeiner Leiste von vielen Leisten, man stellt sich zum Beispiel mal der Arneki vor oder Hadrians Wall, würde man irgendwie ein Kreuzchen machen.
Na, ja, erst würdest du zum Ringen, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Ressource, genau. Und wenn ich sie dann verbrauche, kreuzt du sie durch.
Und hier hast du halt Holzressourcen, ja, die du dabei hast, wo die Box quasi randvoll ist mit Zeug.
Ja.
Ja, und by the way, den Preis finde ich dafür völlig angemessen. Wir haben beim Kickstarter jetzt 40 Euro bezahlt für das Spiel.
Ja, ja. Also das finde ich super schön gelöst. Und du hast eben gesagt, dass du nur diesen Reihenfolgezugmechanismus innovativ findest. Aber ich finde schon, dass diese Kombination aus ich suche mir meine Einwohner zusammen, dass ich eben so eine Auslage habe und da eine Karte rauswähle. Und was diese Karte dann aber tatsächlich für mich in meinem Tableau tut, das finde ich schon auch innovativ, dass ich eben nicht einfach nur dass ich eben auch dieses Raster habe, wo ich vorher sehe, was steht im Moment zur Auswahl und was kann ich im nächsten und übernächsten Zug tun. Und da eben so eine Vorausplanbarkeit zu haben, das finde ich schon auch noch mal ein Stück innovativ. Und ich finde diese Art, wie die Dinge kombiniert worden sind, finde ich auch sehr innovativ. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das an sich, ja, das sind durchaus bekannte Mechanismen, aber wie sie kombiniert sind und wie sie auch in dieses Thema eingebettet worden sind, das finde ich halt schon ziemlich geil gemacht.
Auf der Plusseite auch noch ist, dass das Ganze schon eine gewisse strategische Tiefe hat. Auch dadurch, dass es einfach so viele Ressourcen hat und so viele Möglichkeiten da sind, was man machen kann und in welche Richtung man gehen kann, um Siegpunkte zu bekommen. Man sieht das ein bisschen daran, dass man zum Beispiel dieses Umdrehen der Pappplättchen, ja, also auf die entwickelte Seite sozusagen, ja, das haben wir relativ wenig gemacht am Anfang. Und das,
du hast das relativ wenig gemacht. Okay, ich habe das powermäßig gemacht.
Okay, ich habe das relativ wenig gemacht. Und dann merkt man halt einfach, dann ist das Spiel irgendwie relativ schnell vorbei und dann so, ich habe irgendwie nur ein Plättchen umgedreht. Also da steckt noch eine Menge drin und ich glaube, das hat schon einen gewissen Wiederspielwert. Und da gibt es eine Menge Zeug, was man noch explorieren kann. Auch zum Beispiel, dass da relativ viele von diesen Extra-Pattplättchen drin sind. Also die Spieler haben alle dieselben Pattplättchen, bis auf ein einziges von denen. Das ist pro Spieler unterschiedlich. Und das wird einfach am Anfang gezogen aus der verfügbaren Menge. Und da sind relativ viele dabei. Ja? Das heißt, in jedem Spiel hat man andere. Und da gibt es dann auch welche, die halt diese speziellen weiteren Ressourcen haben, wie die Bären zum Beispiel, was ich am Anfang gesagt habe.
Wildschweine.
Nee, Bären.
Bären?
Ich glaube, es gibt Wildschweine und Bären.
Also, okay.
Ja, also da ist noch eine Menge Content drin, sag ich jetzt mal, wo man nochmal seine Zähne rein versenken kann. Wer irgendwie damit auskommen kann, dass das halt eine begrenzte Spielerinteraktion hat oder vielleicht Solospieler ist, für den ist das Spiel bestimmt cool und wer halt das Thema cool findet. Ich fand das Thema super umgesetzt, ja, aber es hat mich jetzt nicht so hundertprozentig angesprochen, sag ich mal. Es waren einfach zu wenig Drachen drin und zu wenig Raumschiffe, ja. Aber das Thema war gut umgesetzt, fand ich. Also das war schon echt logisch alles integriert. Ja, was sagt denn die Community?
Die Community, eine Sekunde, ich muss die Seite wechseln. Die Community sagt natürlich 1 bis 4 Spieler. Community sagt beste Spielerzahl 1, das finde ich jetzt ein bisschen traurig.
Ja, das spricht auch tatsächlich meiner Wertung, meiner Erwartung.
Deiner persönlichen Erwartung, ja okay. Spielerzeit 45 bis 60 Minuten.
Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen länger gebraucht.
Ja, aber wir hatten noch Spielerklärung, ja. Regelstudium, Fragen klären. Also, offizielles Alter 13 plus. Community sagt, kann man ab 12 spielen?
Ja, muss halt schon irgendwie ein bisschen denken mit den 16 Ressourcen. Ne?
Ja, also liegt sehr nah bei der Empfehlung.
Ja.
Ja, und dann haben wir eine Wertung von 7,8.
Ja, da würde ich ein bisschen drunter bleiben. Ich würde dem jetzt eine 7,6 geben, einfach weil es mich nicht wirklich so anspricht. Also das ist ein schönes Spiel, das funktioniert auch super und es hat ein tolles Thema, zumindest ein tolles Thema integriert. Und ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die damit richtig, richtig glücklich sein werden. Ob ich das jetzt unbedingt brauche, wir haben so viele von diesen Roll and Rides und so weiter und ich spiele ehrlich gesagt dann Grudgers oder Ganges lieber nochmal oder Hadrian's Wall als das hier, ehrlich gesagt. Hadrian's Wall spricht mich auch vom Thema her mehr an. Also, ja, 7,6.
Ja, also ich gebe dem Spiel eine satte 7,9, weil ich finde es richtig gut umgesetzt. Es ist wenig Spielerinteraktion da, aber manchmal braucht man die ja auch nicht. Wenn ich es mir vergleiche mit Hadrian's Wall oder Ratchets of the Ganges, so Dice Charmer, da hat man ja auch nicht wirklich viel Spielerinteraktion. Ja. Also ich würde es da tatsächlich auf denselben Level legen. Es hat mir super gefallen, auch die ganzen Ressourcen und wie herzallerliebst die alle designt waren, bis auf so 1, 2 Dinge, wo ich dachte, oh, erschließt sich mir jetzt gerade nicht, warum das gerade so geformt ist, das Holzteil. Hat das auch alles super zu dem, was es verkörpern soll, gepasst. Und es hat mir super Spaß gemacht. Ich habe halt tatsächlich nur auch gedacht, ja, okay, wir haben jetzt schon eine Reihe davon. Und ich habe gemerkt, dass es deins nicht ist. Deswegen habe ich dann gesagt, es darf wieder gehen, weil wir haben ja sowieso so ein Platzproblem. Aber eigentlich finde ich es ein geiles Spiel. Und ich würde jeden beglückwünschen, der sich das in seine Sammlung legt.
Ja. Wunderbar, ich glaube, dann haben wir es für heute. Wir hören uns am Samstag wieder mit unserer Folge 300.
Genau.
Wo wir euch ein bisschen was berichten werden über Eloria, wo wir morgen hingehen, was das überhaupt ist. Und
ja, hoffentlich haben wir was zu berichten.
Hoffentlich haben wir was zu berichten. Wenn nicht, machen wir was anderes. Und wir würden auch gerne ein bisschen was über aus der Werkstatt ein bisschen berichten. So, wie entsteht eigentlich so eine Folge von Tabula Ludo? Was machen wir dafür? Welche Technik benutzen wir hier vielleicht sogar? Und ja, wie kommt das eigentlich alles ganz zustande?
Richtig.
Ja.
Michael gedacht, arbeitet ganz viel und ich setze mich dann lö an den Tisch und quatsche ein bisschen.
Genau. Und musst dir immer erst noch was zu trinken holen.
Ja, immer. Gerade bei der Hitze ist das auch wichtig. Hast du heute schon genug getrunken?
Ja, ich glaube, aber ich werde jetzt gleich noch was trinken. Wunderbar, wir hoffen, dass es euch nicht so warm ist wie uns. Ich muss jetzt nämlich hier noch die Folge schneiden und ansonsten hören wir uns am Samstag wieder mit unserer Folge 300.
Ja, genau. Und bis dahin, passt gut auf euch auf. Wenn es die Hitze zulässt, spielt was Schönes und ansonsten tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.